Kapitel 5. In Gasperlmeyers Wohnzimmer hatte sich eine große Runde versammelt. Sogar Küchensessel hatte man herbeischaffen müssen, damit alle Platz fanden. Eine Lagebesprechung der besonderen Art war im Gange. Die Frage ist, ob sie das Fest trotzdem abhalten und ob sie darauf bestehen, dass die Katharina als Prinzessin weitermacht, sagte die Christine gerade. Außer der Familie saßen noch der Karls Friedrich, die Frau Doktor, die Manuela und die zweite Narzissenprinzessin, die Lisa, samt ihrer Mutter um den Wohnzimmertisch. Die Katharina richtete trotzig den Rücken gerade. »Ich finde«, sagte sie, »ich habe eine Aufgabe, und die gebe ich nicht so einfach auf. Ich habe ja schließlich ein Anliegen.« Gasperlmeyer seufzte. Ob der Tourismusverband ebenso viel Freude mit ihrem Anliegen haben würde wie die Katharina selbst, das dürfte bezweifelt werden. »Und für mich stellt sich die Frage, ob die Katharina auch gefährdet ist«, meinte die Christine. »Schließlich ist sie bei der Wahl Zweite geworden. Da wird man sich fragen, ob sie nicht die Nachfolgerin werden soll. Das ist mir zu riskant.« Die Christine, das merkte Gasperlmeyer, war beunruhigt. Sie nahm sich noch ein paar Soletti. So unkontrolliert mampfte sie das Knabberzeug nur, wenn sie nervös war. Und das kam selten vor. »Ich schätze, da kann man Entwarnung geben«, meinte die Frau Doktor, »wenn man von der Wahrscheinlichkeit ausgeht. Das Motiv bei einem Mord liegt nämlich zu mehr als 80% im Beziehungsbereich. Wenn ich der Resch wäre, würde ich mir einmal das Umfeld der Ermordeten genauer anschauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie sich nur eine Nacht in Aussee aufgehalten hat, dass sie hier niemanden kennt und wahrscheinlich mit ihrer Familie angereist ist. Da muss man ansetzen. Vielleicht hat es da Unstimmigkeiten gegeben, ein eifersüchtiger Freund vielleicht. Einen Zusammenhang mit dem Narzissenfest müsste man erst suchen.«
»Und wenn man ihn sucht, dann würde«, schnaufte der Friedrich, »leider der Verdacht auf eine der Unterlegenen fallen. Und zwei davon waren ja auch vor Ort.«
»Sie verdächtigen jetzt wohl nicht meine Tochter?« Die Mutter der Lisa sprang empört auf. Sie war so eine dürre, grundnervöse Blondine, bei der es, so dachte Gasperlmeyer bei sich, nicht viel brauchte, damit sie explodierte. Stark geschminkt war sie außerdem. Und, so erinnerte sich Gasperlmeyer, sie hatte sich auch bereits ein paar Mal Wein nachschenken lassen. Das Glas vor ihrem Platz war schon wieder leer. Der Friedrich hob beide Arme und zeigte abwehrend seine tellergroßen Handflächen. Danach ließ er diese klatschend auf die Oberschenkel fallen und schüttelte den Kopf.
»Ich verdächtige die Lisa nicht einmal im Traum und die Katharina auch nicht, aber wir müssen so denken wie der Resch, nicht wahr, Frau Doktor?«
Die nickte.
»Der Resch wird Gewebeproben haben wollen und die Mädchen werden sich wohl auch eine Untersuchung gefallen lassen müssen, ob sie Schürfwunden aufweisen oder ähnliches. Wenn dann aber klar ist, dass sie nicht in Frage kommen, dann sind sie aus der Ermittlung draußen.«
»Können wir da dabei sein?« fragte die Christine. Die Frau Doktor schüttelte den Kopf. »Die beiden sind volljährig. Das müssen sie allein durchstehen.«
»Ich will aber nicht von der Polizei abgeholt werden«, jammerte die Lisa. Sie musste sich, wie schon mehrmals in den letzten Stunden, mit einem Papiertaschentuch Tränen aus den Augenwinkeln wischen.
»Das kriegen wir schon hin«, beruhigte die Frau Doktor.
Gasperlmeyers Magen hatte sich noch immer nicht beruhigt. Deutlich spürte er einen engen Knoten darin. Er hatte auch seit der Suppe auf der Blaalm überhaupt noch nichts gegessen. Nicht einmal das Bier wollte ihm schmecken. Es war schon warm geworden, bevor er noch die halbe Flasche getrunken hatte. Da kam es ihm gerade recht, dass es an der Haustür läutete. Draußen standen, mit betretenen Gesichtern, der Nistel-Karl, der Obmann des Narzissenfestvereins, und die Hilbrand-Gretel, die Betreuerin der Narzissenhoheiten. Gasperlmeyer bat sie herein und holte zwei weitere Stühle aus der Küche. Die Christine sorgte für Gläser und Getränke. Der Karl kippte seinen Schnaps hinunter, sobald er vor ihn hingestellt worden war. Die Gretel quittierte das mit einem säuerlichen Blick und einem kaum merklichen Kopfschütteln.
»Es ist nämlich so«, begann der Karl, »dass wir jetzt besprechen müssen, was morgen und am Sonntag geschieht.«
Er hielt inne und nahm dankbar die Bierflasche entgegen, die ihm Gasperlmeier hinhielt.
»Was soll denn geschehen?« fragte die Christine. »Mach's nicht so spannend.«
Der Karl nahm einen Schluck Bier.
»Es ist nämlich so«, fuhr er fort, »dass es da Verträge gibt, die wir einhalten müssen, und da steht nichts drin von einer Absage wegen einer ermordeten Narzissenkönigin, und da steht auch nichts davon drin, dass wir 150 Busse mit Pensionisten aus halb Mitteleuropa wieder heimschicken können, wenn es uns gerade in den Kram passt, weil es nämlich in den Katalogen von den Reiseveranstaltern schon vor einem Dreivierteljahr gestanden ist, dass wir das und das beim Narzissenfest bieten. Unter anderem eben auch eine Narzissenkönigin.«
Er vollführte eine hilflose Geste mit den Armen.
»Und es ist nämlich auch so«, fuhr die Gretel fort, als der Karl keine Anstalten mehr machte, weiterzureden, »dass die beiden Damen«, sie zeigte auf die Katharina und die Lisa, »da was unterschrieben haben bei der Bewerbung und dass der Tourismusverband jetzt da schon darauf bestehen möchte, dass dieser Vertrag auch eingehalten wird.« Sie zuckte mit den Schultern und schlug einen versöhnlichen Ton an.
»Es tut mir ja auch leid, dass ich euch zwei das jetzt so sagen muss, aber ihr habt eine wichtige Aufgabe übernommen, jetzt nach diesem Vorfall wichtiger denn je.«
Die Frau Baumgartner fuhr auf.
»Was glauben Sie denn eigentlich? Meine Tochter wird sich doch da nicht zur Schlachtbank führen lassen.«
Der Karl winkte ab.
»Ich verstehe Sie ja, aber wir haben das mit der Polizei schon abgesprochen. Die beiden Damen kriegen Polizeischutz bei jedem Termin, den ganzen Tag, sogar in der Nacht.«
Die Katharina fuhr höhnisch dazwischen.
»Ich brauch doch keinen Polizeischutz. Ich kann mich schon selber wehren.«
Die Gretel atmete hörbar auf.
»Heißt das, du machst uns die Königin?«
Jetzt lächelte die Katharina.
»Königin?
Klar.
Aber da müsst ihr mir auch Gelegenheit geben, mein Anliegen unterzubringen. Das ist die Bedingung.«
»Anliegen? Bedingung?«
Die Gretel schien ein wenig ratlos.
»Das erkläre ich dir bei Gelegenheit. Es ist ja nichts Unanständiges und kostet auch kein Geld.«
Die Katharina schien Gasperlmeier jetzt regelrecht vergnügt.
»Ich kann's mir schon denken«, meinte der Karl. »Du hast es ja bei der Wahl schon deutlich genug gesagt, das mit der Kleidung und so.«
Die Katharina nickte eifrig und der Karl seufzte resigniert.
»Wer ist denn jetzt eigentlich die Dritte?« fragte die Katharina.
Der Karl nickte. »Wir haben schon mit ihr gesprochen. Sie macht's. Es ist die Judith Markowski aus Wien.«
»Aus Wien«, stöhnte der Friedrich.
»Welche ist denn das gewesen?«
»Die mit den dunklen Haaren«, erklärte der Karl.
Gasperlmeier erinnerte sich. Die hatte er in Tränen aufgelöst nach der Wahl noch einmal kurz am Bühnenrand gesehen.
Wieder läutete es an der Haustür. Gasperlmeier fragte sich, wer das jetzt noch sein konnte, so spät am Abend. Als er die Haustür öffnete, prallte er zurück. Vor ihm stand der Oberst Resch, zusammen mit zwei Uniformierten, die Gasperlmeier nicht kannte.
»Unser Dorfpolizist«, schnarrte er. »Du wirst dich jetzt gar nicht freuen, dass wir dein Mädel abholen.«
Der Resch schob Gasperlmeier zur Seite, so dass dieser über den Schirmständer stolperte, der scheppernd umfiel. Alarmiert streckte die Christine ihren Kopf aus dem Wohnzimmer.
»Polizei!« brummte der Resch und hielt ihr seinen Dienstausweis entgegen. »Ich brauch die Katharina Gasperlmeier. DNA-Probe. Untersuchung. Eure Narzissenkönigin ist nämlich nicht freiwillig vom Balkon gehüpft. Vielleicht wollte eure Tochter sie ja beerben. Wo ist sie denn?«
Die Christine stützte sich mit beiden Armen im Türrahmen ab.
In diesem Ton, Herr Oberst, geht bei mir gar nichts. Sie werden sich jetzt zuerst einmal wie ein Mensch benehmen, und dann können Sie gern tun, wozu Sie gekommen sind, wenn es notwendig ist.
Die Christine hatte das Kinn vorgeschoben und war in Kampfesstimmung. Ihre Brust hob und senkte sich in rascher Folge. In dieser Laune, so wusste Gaspar Meyer, war mit ihr nicht gut verhandeln. Der Resch aber grinste nur.
»Wir wollen uns aufpudeln. Widerstand gegen die Staatsgewalt nennt man das. Kollegen, scheucht's mir diese Furie da weg!«
Er bedeutete den beiden Uniformierten, an ihm vorbeizugehen. Gaspar Meyer wollte sich schon in einem Anfall jähen Zorns auf sie stürzen, als die Polizistin ihn zurückhielt.
»Warte einen Moment, Kollege.«
Ihr männlicher Partner war auf die Christine zugetreten, machte aber keine Anstalten, gewaltsam gegen sie vorzugehen.
»Schauen Sie, gnädige Frau«, sagte er stattdessen, »Ihre Tochter muss mitkommen. Es soll heute noch abgeklärt werden, ob das Fremdgewebe beim Opfer von einem der anderen beiden Mädchen stammt, und wir müssen sie auf Kampfspuren untersuchen lassen. Es dauert sicher nicht lang. Und meine Kollegin«, er deutete auf die Polizistin, die Gaspar Meyer mittlerweile wieder losgelassen hatte, »die wird auch dabei bleiben und sich um ihre Tochter kümmern.« Die Christine ließ die Arme sinken und trat auf den Resch zu. »So redet ein wohlerzogener Mensch«, zischte sie, »wie Ihr Kollege. Und wenn Sie mir nicht plausibel machen können, aufgrund welchen Gesetzes Sie sich in meinem Haus aufhalten, dann verlassen Sie es schleunigst. Meine Tochter kommt freiwillig.«
Aus den Augen der Christine blitzte ein solcher Zorn, dass es offenbar selbst der Resch für klüger hielt, klein beizugeben.
»Das ist seine Frau? Viel Spaß! Ich warte auf euch im Auto. Lasst euch nicht zu viel Zeit«,
rief er den beiden Kollegen noch zu und drückte sich aus der Haustür. Gaspar Meyer führte die beiden Kollegen ins Wohnzimmer. Er überlegte, ob er alle Anwesenden vorstellen sollte, entschied, dass dies viel zu umständlich war und räusperte sich.
»Gut, dass er mich nicht gesehen hat«, flüsterte ihm die Frau Doktor zu.
»Wahrscheinlich hätte er falsche Schlüsse gezogen, dass ich Ermittlungen behindere oder sowas.«
»Meine Tochter nicht«, schrie inzwischen die Frau Baumgartner. »Wegen ihr sind Sie nicht gekommen.«
»Ja, aber doch nur, weil wir Sie mit Ihrer Tochter im Hotel vermutet haben. Dort wären wir als nächstes hingefahren.« Die Frau Baumgartner atmete stoßweise und brachte kaum mehr Worte heraus. Die Lisa indessen stand auf.
»Ich fahr schon mit, Mama. Ich habe mir ja nichts vorzuwerfen. Und ich mach auch mit, wie die Katharina.«
Die Katharina stand ebenfalls auf und drückte die Lisa fest an sich. Sie küssten sich auf die Wangen. Gaspar Meyer war das peinlich. Zwar wusste er, dass sich die Jugendlichen neuerdings aus jedem noch so nichtigen Anlass umarmten und abbusselten, er hielt das allerdings für völlig übertriebenes Getue. Er selbst war beinahe 50 Jahre alt geworden, ohne das Bedürfnis verspürt zu haben, wildfremde Leute abzubusseln. Da genügte ihm seine Frau. Und wenn er ehrlich zu sich selbst war, die Küsse, die ihm die Frau Doktor bisweilen auf die Wangen hauchte, waren auch ganz angenehm.
»Entschuldigen Sie noch einmal, den beiden Polizisten war es sichtlich peinlich, hier eingedrungen zu sein.
Die beiden Mädchen waren schon bei der Haustür draußen, während die Frau Baumgartner immer noch nach Luft schnappte.
»Servus.«
Der ältere der beiden Polizisten hob zum Gruß die Hand und zog die Wohnzimmertür hinter sich zu.
»Wir müssen«, sagte die Hilbrand-Gretel, »trotzdem noch über das Programm von morgen reden. Ich muss die Mädchen um 6 in der Früh zusammen haben. Von mir aus können sie gerne bei euch hier übernachten. Die Wienerin ist noch unterwegs.«
Gaspar Meyer seufzte. Das Wochenende würde noch viel anstrengender werden, als er das schon befürchtet hatte.